jetzt, die könnte man jetzt versuchen zu widerlegen oder zu verfeinern, indem man vorhandene Patentanträge anschaut. Und wir haben hier eine Internetverbindung, wir haben auch Patentanträge auf meinem Rechner, aber ich glaube, vielleicht im Server des Europäischen Patentamtes zu suchen, ist noch interessanter. Also Herr Backels hat hier versucht immer gewisse, vielleicht auch auf meine Provokation hin dann in Holland, da bei unserem Treffen dann versucht, also Gegenbeispiele zu finden dafür, die belegen, dass es Softwarepatente gibt, die also nicht unter den strengen Technikbegriff des BGH fallen, also untechnisch sind im Sinne von die Problemlösung beruht nicht auf irgendwelchen neuen Kausalitäten von Naturkräften, aber die trotzdem vielleicht gut sind, weil sie nämlich nicht trivial sind und weil es sich vielleicht lohnen könnte, jemandem ein Monopol vielleicht nicht für 20 Jahre, aber mindestens für einige Jahre über diese Sache zu geben. Und Herr Backels führte, glaube ich, als Beispiele MPEG an, oder was war das noch?
Habe ich gestern erwähnt.
Also Sie haben es gestern erwähnt, dann war vielleicht auch noch RSA. Oder? Und eine große Schwierigkeit unserer Debatte, habe ich auch wieder im Europaparlament mit einigen Leuten festgestellt, liegt darin, dass es also Leute gibt, die sagen, es gibt doch irgendwelche tollen Algorithmen und die sind doch ziemlich ähnlich wie Erfindungen, die müsste man doch irgendwie, da könnte es doch so einen Effekt geben, ich beschreibe diesen Algorithmus, dadurch wird er allgemein bekannt und zugleich bekomme ich irgendein Vorrecht. Und das wäre doch irgendwie fair. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr seid grundsätzlich gegen Softwarepatente, dann klingt das irgendwie willkürlich und ideologisch. Oder irgendwie so denken viele Leute. Und das ist auch innerhalb der Informatik gibt es Leute, die denken so. Zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Informatik, deren Chef ist ein Österreicher, das ist der Herr Heinrich Meyer aus Klagenfurt, glaube ich. Und der hat auch noch viele Österreicher Verbindungen. Da gibt es auch eine österreichische Vereinigung, die sehr ähnliche Positionen mit ihm zusammen vertritt. Ich glaube, es ist zwar nur eine Minderheit innerhalb dieser Gruppe, aber es sind auch nicht wenige. Und für viele Leute ist das auf den ersten Augenblick einleuchtend. Ich meine, die denken falsch und die missbrauchen vor allem die Gesellschaft für Informatik für das Durchdrücken ihrer Positionen ohne Diskussion. Aber ich sag mal, deren Grundgefühl ist, also wir sind doch nicht schlechter als die Ingenieure. Wir machen doch tolle Sachen. Unser liebstes Kind, die Algorithmen, darf doch nicht hier so mit dem Bade ausgeschüttet werden. Nur weil da irgendwelche Leute aus ideologischen Gründen gegen Softwarepatente sind. Und jetzt müsste man mal schauen, was könnten diese liebsten Kinder da sein? Wo man jetzt meinen könnte, da müsste irgendein besonderer Schutz her. Oder? Und dann müsste man sehen, wie könnte man die eingrenzen und passt das mit dem Modell der patentierbaren Erfindung zusammen? Und dabei muss man auch noch genau schauen, es genügt nicht zu sagen, MPEG-3 ist toll. Sie müssen auch schauen, auf MPEG-3 gibt es vielleicht 20 Patente. Und Sie müssen jetzt schauen, also MPEG-3 ist vielleicht ein komplexes System, was toll ist, aber es ist die Frage, ist jedes dieser einzelnen Patente toll? Ist es sinnvoll, also so die einzelnen Ideen in diesem komplexen System zu patentieren und damit vielleicht so ein System wie OgVorbis noch zu blockieren, was ziemlich anders ist als MPEG-3 und wo die Patentinhaber behaupten, sie hätten das auch blockiert oder zumindest so dieses Gerücht in die Welt streuen. Und es gibt jetzt auch vielleicht das Paradebeispiel für den nicht-trivialen Algorithmus ist der Karmakar-Algorithmus der linearen Optimierung. Der wurde in den 80er Jahren gefunden, nachdem man 20 Jahre lang das für unmöglich gehalten hatte. Also da ging es darum, Systeme von Tausenden von Gleichungen zu optimieren, die optimalen Werte rauszufinden, bei denen diese Gleichungen alle stimmen und zugleich auf die beste Weise stimmen, unter gewissen einschränkenden Bedingungen sich auflösen. Und das waren eben Sachen, die haben vorher brauchte vielleicht ein Rechner ein Jahr dazu, um so ein Gleichungssystem zu lösen. Mit der Karmakar-Methode, der Innenpunktmethode der linearen Optimierung, braucht er dann also nur noch eine Woche und also ein 50stel der Zeit. Und das war natürlich bahnbrechend und da gab es dann in den USA ein Patent drauf. Und es gibt jetzt ein Buch einer japanischen Mathematik-Koryphäe, das Herrn Konno. der also versucht hat, dieses Patent in Japan zu bekämpfen und gesagt hat, das ist unerhört, solche mathematischen Patente. Aber er meinte nicht, er argumentiert natürlich nicht nur, das sei unerhört, er führt also auch viele Gründe dafür an, warum die Patentierung auch hiervon eine sehr schlechte Sache gewesen sei. Also darauf könnte man auch noch eingehen. Das hat zum Teil auch mit der Breite der Ansprüche zu tun oder auch mit der Art, wie mathematische Anwendungen, wie ubiquitär die sind, also wie überall die vorhanden sind und wie viel damit blockiert wird. Oder auch wie die Innovation in der Mathematik funktioniert, nämlich auch mehr durch so punktuelle Ideen. Also auch wenn der Kammerka-Geistesblitz wäre auch ohne Patent gekommen und auch ohne Patent hätte Kammerka Ansehen bekommen dafür. Also es ist diese Art von Argumentation. Und besonders festzuhalten dabei ist auch, also immer dann, wenn ich jetzt anfange, die guten Softwarepatente zu finden, das heißt im Sinne die nicht-trivialen, dann komme ich wirklich in die höhere Mathematik. Da könnte man also auch sich überlegen, gibt es vielleicht so ein Gesetz, Softwarepatente sind entweder gehören sie der höheren Mathematik an oder sie sind trivial, könnte man auch sagen. Und Richard Stallman hat also immer die Rede, Softwarepatente sind entweder schlecht, weil sie trivial sind, oder sie sind schlecht, weil sie nicht trivial sind. Etwas provozierend gesagt. Und ich hätte es also immer gern, also meine, dass die Leute, die Patente wollen, das mal mit uns diskutieren, die sollten uns mal die Beispiele aufzeigen. Und wir sind ja nicht so, dass wir unbedingt... Das ist so ein generelles Missverständnis, dass wir unbedingt unter jedem Umständen gegen die zeitweilige Monopolisierung von irgendwelchen Ideen sind, auch wenn das ein heikles Feld ist. Also es ist nicht unbedingt, dass wir unbedingt automatisch dagegen aufschreien. Da kann man schon drüber diskutieren, aber man sollte es zunächst mal anhand von irgendwelchen Beispielen tun und nicht einfach nur behaupten, das wäre das... vielleicht so ein Thema, ich weiß nicht, nach welcher Methode man da vorgehen sollte, dass man vielleicht, wie viele Rechner wir hier überhaupt haben, welche. Und das andere Thema ist, wir haben ja diese Testsuite, die zu unserem Vorschlag an das Europäische Parlament gehört. Wir wollen also solche möglicherweise guten Patente einmal finden und natürlich auch die schlechten Patente und jetzt mal schauen, wie wirken sich unterschiedliche Regeln, die vielleicht zur Diskussion stehen, darauf aus. Und wir kommen ja nicht ohne Regel aus. Wir brauchen also sowohl Kasuistik als auch Begriffsjurisprudenz, um die gerade Rede von eben zu verwenden. Also und wenn wir jetzt in der Informatik oder beim Programmieren wenn wir da eine Regel finden, dann und ein tolles Programm geschrieben haben, dann gibt es so etwas wie eine Testsuite, die erstmal überprüft, dass das auch in allen Fällen funktioniert. Und das wollen wir eben auch versuchen. Und dazu gehört also auch so etwas wie den Technikbegriff oder den Begriff der technischen Erfindungen. Da sollte man nicht einfach sagen, der ist toll oder der funktioniert nicht oder der ist veraltet oder sonst was, sondern man sollte eben an einer solchen Testsuite ihn verifizieren. Das ist also wissenschaftstheoretische Aufgaben eigentlich, um die sich niemand gekümmert hat. Und meine Faszination bei dieser ganzen Veranstaltung war, dass erstmals ein philosophisches Institut sich mit der Frage befasst. Und ich glaube, diese Art von Befassung hätte Zukunft und die wäre zum Beispiel gerade, wenn man zum Beispiel so eine Testsuite richtig mit Beispielen angefüllt erarbeiten könnte, hätte das im Moment beim Europäischen Parlament möglicherweise durchschlagende Wirkung. Vielleicht als Einführung genug.
Ich eigentlich schon die ganze Zeit warte, ist, was jetzt Ihr Konzept ist, was sollte patentiert werden. Also die Definition, Ihr Technikbegriff oder Ihre Idee, was unter welchen Voraussetzungen Software zum Beispiel patentiert werden sollte.
Erstmal sagen, Software überhaupt nicht. Also Software gehört Software ist einfach ein anderes Wort für Logik. Aber was patentiert werden, was heißt sollte? Also ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass überhaupt irgendetwas patentiert werden muss. Das wäre zu überprüfen, aber wir sind gleichzeitig auch durch solche Verträge wie TRIPS hier etwas eingeschränkt in unserer Wahlfreiheit. Gewisse Dinge stehen gar nicht zur Diskussion. Und ich halte es auch nicht unbedingt für ein so großes Unglück, dass sie nicht zur Diskussion stehen. Also, aber da habe ich jetzt keine abschließende Meinung darüber. Aber patentiert werden sollten einfach abstrakt gesagt technische Erfindungen. Und jetzt nicht unbedingt, weil ich es für volkswirtschaftlich das Richtige halte, sondern weil es aus verschiedenen, weil es volkswirtschaftlich halbwegs rechtfertigbar ist und außerdem rechtliche Zwänge dazu bestehen. Und eine technische Erfindung ist etwas verkürzt gesagt, also so ein paar kurze Formeln, um zu sagen, was es ist, sind Problemlösung unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte. Also die Naturkräfte sind Teil der Problemlösung. Das andere Formel dafür ist zu sagen, es ist eine Lehre zum technischen Handeln oder Lehre über Wirkungszusammenhänge von Naturkräften oder Wirkungszusammenhänge bei der Verwendung oder beim Einsatz beherrschbarer Naturkräfte. Also es ist das Wesentliche einer Erfindung ist, es gibt hier drin, also zweierlei Aspekte könnte ich eigentlich sagen. Es gibt einerseits im Gegensatz zur Entdeckung, also Anwendung auf ein Problem. Also ich habe nicht einfach nur Naturkräfte entdeckt, sondern ich spezifiziere die Erfindung also im Hinblick auf ein Problem. Aber andererseits sollte ich auch Naturkräftewirkungen entdeckt haben. Ich muss da nicht unbedingt ein ganz neues Gesetz entdeckt haben, das ginge wahrscheinlich zu weit. Da hätte ich einen zu großen Problembereich damit abgedeckt und ein zu breites Patent. Aber ich sollte irgendwie entdeckt haben, dass etwas funktioniert, von dem man sich nicht einfach logisch ausrechnen kann, dass es funktioniert. Also das heißt zum Beispiel, ich hab gesehen, also wenn ich hier bestimmte Metalle in einer bestimmten Weise zusammenbringe, dann bekomme ich einen stärkeren Magneten. Da habe ich nicht unbedingt ein neues Naturgesetz gefunden. Aber gleichzeitig konnte ich auch nicht ausrechnen, dass ich, wenn ich die so zusammenbringe, einen stärkeren Magneten bekomme. Denn soweit ist die rechnerische Chemie nicht. Also hier ist einfach, das ist andererseits, das ist jetzt eine sehr strenge Definition. Ich könnte natürlich auch etwas laxer sein und sagen, solange, also ich brauche nicht unbedingt ein Erkenntnis über neue Wirkungszusammenhänge, sondern es genügt, das wäre etwas, womit sich der heutige BGH eher anfreunden könnte. Die reden von dem technischen Gepräge der Lehre. Es genügt irgendwie, dass die Lehre daraufhin konzipiert ist, dass sie in so einem Zusammenhang eingesetzt wird von Industrieautomaten, also es eigentlich industriellen Charakter hat. Und dass ich also nicht, wenn sie in einem anderen Zusammenhang verwendet wird, so wie zum Beispiel Datenverarbeitung auf dem Universalrechner, ohne diese speziell auf Naturkräfte hin ausgerichteten Zusatzteile, also so eine Peripherie, die speziell irgendwie irgendetwas mit Chips zum Beispiel arbeitet. Also wenn ich nicht mit so einer Peripherie arbeite, sondern nur mit dem Universalrechner und Standardgeräten, dann fehlt der Lehre dieses durch Naturkräfte geprägte Problemstellung und die durch Naturkräfte geprägte Lösung. Dann habe ich also nicht verlangt, dass ich eine neue Gesetzmäßigkeit entdeckt haben muss, sondern die Forderung etwas niedriger gehängt. Ich würde eigentlich selber dazu neigen, dass man für das Patent die höchste Forderung stellt, denn das sind 20 Jahre, und dass man diese niedrigere Forderung dem Gebrauchsmuster vorbehält. Aber das sind zum Beispiel dieser neue Magnet, der hätte dann 20 Jahre. Aber man muss natürlich bedenken, auch der neue Magnet mit 20 Jahren ist für den Markt ein schwerer Eingriff. Das bedeutet, also ich habe das selber erlebt mit solchen Dingen, es bedeutet, ich muss hier so eine Art polizeiliches System überall haben, was überall schaut, was in aller Welt mit Magneten gemacht wird. Und das 20 Jahre lang. Und ich muss sehr viele Leute in Rechtsunsicherheit lassen, denn wird sehr viele Fabriken überall geben, die versuchen, drum herum zu kommen. Und ich kann nicht alle gleichzeitig angreifen. Also ich brauche so eine Patentverfolgungsstrategie. Ich brauche so einen Zwänge der Vermarktung. Und ich muss die Leute zusammenpressen in ein Lizenzkonsortium. Da muss man sich schon überlegen, ob so etwas sich für die Volkswirtschaft lohnt. Und das lohnt sich vielleicht genau dann, wenn zum Auffinden dieses Magnetes so ein großer Laboraufwand notwendig ist, sodass also derjenige, der diesen Magneten einfach so umsonst bekommt, erstens mal, dass er sehr schnell herausfindet, dass er sehr schnell kopieren kann, dass er sehr schnell herausfindet, wie dieser Magnet gemacht wird, und dann ohne diesen Laboraufwand den auch sehr schnell vermarkten kann. Also es gibt da solche Fälle, wo das wahrscheinlich angemessen ist oder wo das wahrscheinlich der Volkswirtschaft insgesamt etwas bringt. aber dann natürlich gehört auch dazu, dass der Eingriff in die Freiheitsrechte nicht sehr gravierend sein darf. Und das wird vor allem mit dem Prinzip des industriellen Charakters oder des gewerblichen, der gewerblichen Anwendung ausgedrückt. Das heißt also, dort wo das Patent, also dieses sogenannte gewerbliche Handeln berührt, also wo die, das, was ich mache, zwangsläufig eine Fabrik voraussetzt und nicht etwa auf dem Arbeitstisch von allen möglichen kleinen Leuten gemacht wird, sind einfach die Ansprüche an die allgemeine Handlungsfreiheit, die dem Patentwesen entgegenstehen, haben ein geringeres Gewicht in dieser Rechtsgüterabwägung. Und also das sind vielleicht so die üblichen Parameter, mit denen man das begrenzt. Aber ich werde natürlich sagen, also MP3 würde nicht deshalb, weil damit irgendwelche akustischen Signale verarbeitet werden können oder so weiter, technisch, weil ich bin nach wie vor, auch bei MP3 arbeite ich schon in einem bekannten Datenmodell und ich bin noch immer auf der reinen Ebene der Datenverarbeitung, obwohl dort eine Grenze ist. Auf jeden Fall müsste klargestellt werden, Datenverarbeitung ist kein Gebiet der Technik im Sinne von diesem Artikel 27 TRIPS.
Ein paar kurze Bemerkungen. Also, einige Sachen habe ich gestern schon gesagt, aber ich sage das jetzt auch nochmal für Herr Pilch. Wir haben eine ein bisschen verschiedene Rolle. Er ist Aktivist, ich bin Wissenschaftler. Also er betrachtet Ansätze, die vielleicht das Problem jetzt lösen. Ich meine konkrete Vorschläge für Gesetzgeber jetzt. Und mein Ansatz ist mehr, dass es nach meiner Meinung nach, dass es Schwierigkeiten gibt mit dem Begriffen System. Und dazu möchte ich folgendes zeichnen. Ich glaube, man sollte es so vorstellen. Es gibt dann technische Patente und etwa untechnisch. Und dann gibt es gute und dann gibt es schlechte. Also, Sie meinen etwa, das ist okay. Und technisch schlecht, das stimmt auch überall. Jetzt meinen Sie, Software, also Sie haben meine Beispiele genannt von untechnischen Patenten, die vielleicht dann auch okay sind. Also das wären dann meine Beispiele. MP3. RSA und Ihr Beispiel von der Liniere. Karamaka. Fragezeichen, ganz, ganz ehrlich. Und jetzt haben wir diesen Bereich. Und meiner Meinung nach gibt es dann auch Patente in dem Bereich. Zum Beispiel, ich glaube, dass manche Patente im Gebiet der Mechanik, das sind dann grundsätzlich auch etwa logische Patente. Wenn es Geräte, herkömmliche Geräte mit einer neuen Mechanik, also die Naturgesetze dahin, das sind ja vielleicht das Newtonsche Gesetz oder das ist nur ein kleines Teil der Lösung. Grundsätzlich sind das auch, wenn man zum Beispiel eine neue Uhr erfindet mit einer neuen Räder drin, dann ist das auch eine logische Erfindung im Grunde. Also ich glaube, diese gibt es dann auch. Da sind noch nur Naturgesetze dabei. Das Beispiel, was ich dann in Amsterdam erwähnt habe, das ist dann, dass also ich bin Holländer, es gibt bei uns diese neue Art von Schlittschuhlaufen mit Klapsrad. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auch nicht auf Englisch. Schlittschuhlaufen, also das ist reine Mechanik. Das ist dann, das sind die Gesetze von mit Eis und Druck und Bewegung und alles mechanisch. Also völlig, völlig technisch.
Ich würde sagen, die sind, also zumindest in dem strengen Sinne, den ich gerade nannte, sind die nicht technisch. Das ist Funktionslogik, wie Sie sagten. Da wird kein neuer Zusammenhang von Naturkräften gelehrt. Also deshalb sagte ich, das ist für Gebrauchsmuster nicht Patent.
Also ja, also dann drehe ich es eben oben und sage, das sind schlechte Patente, weil die eben.
Das Interessante hierbei ist, dass Sie selber hier bei der Aufstellung dieser Matrix die Schlechtheit dieser Patente schon in Zusammenhang mit der mangelnden Technizität gebracht haben. Nämlich damit, mangelnde Technizität heißt, dass es Logik. Funktionslogik bedeutet keine Technizität. Technizität bedeutet, ich habe hier Kausalität von Naturkräften, während das Gegenteil davon ist also Funktionalität und Logik. Also sag mal, wir haben vielleicht so eine Matrix, auf der einen Seite Naturkräfte, auf der anderen Logik, auf der einen Kausalität, auf der anderen Funktionalität. Und die schlechten Patente erkennt man unter anderem auch an den Funktionsansprüchen. Das heißt, die sagt, ein System dadurch gekennzeichnet, dass ich ein Mittel habe, um das und das zu erreichen. Da wird nicht konkretisiert, was da passiert und welche Substanzen welche Vorgänge auslösen, sondern es sind abstrakte Begriffe wie Ziel, Zweck, Mittel und so weiter. Also Funktionen, die beschrieben werden. Und das ist ja zum Beispiel, ich kann jetzt hier irgendwelche Rollschuhe und Räder nehmen, um irgendwas zu erreichen. Das ist fast wie eine Geschäftsidee.
Ich hab eine Frage, das gut und schlecht, bedeutet das die mangelnde Höhe, Erfindungshöhe oder?
Ich meine, erwünschenswert, meine ich denn. Ob wir das, ich gehe dann zuerst mal von einer abstrakten Norm aus. Was möchte ich mir dann? Rein vom intuitiv, möchte ich sagen. Und dann, also volkswirtschaftlich und dann auch noch kombiniert mit ethischen Fragen, glaube ich. Das ist dann, so könnte man das dann ausfüllen, etwa die intuitive Gedanke. Und dann sehen wir eben, dass, ich glaube, dass, man sollte es nicht zu theoretisch machen, man sieht eben, dass dann Patente in der Praxis, also ich meine jetzt nicht das Schlittschuhlaufen, also, aber es werden Patente erteilt in der Praxis, die Systematik, es ist verwirrend, wenn man die sämtlichen Artikel in der Gruppe zum Beispiel liest, dann sieht man jederzeit dort wieder das Technikbegriff auftauchen und das hat dann eine eigenständige Rolle. Und dann die Frage, ob die erwünschenswert sind, die sind dann etwas außer im Bild. Das ist reine Begriffsjurisprudenz und nicht die Kasuistik.
Ich habe inzwischen ein ziemlich seltsames Gefühl. Ich bin Informatiker, fühle mich ziemlich seltsam, dass ich aus dem technischen Bereich ausgeschieden werde und verstehe im Grunde genommen, also ich habe gegen ihre beiden Positionen Vorbehalte. Ich sehe überhaupt nicht, außer dass es juristisch-historisch gewachsen ist, sehe ich überhaupt nicht den Sinn dieser Unterscheidung zwischen Technik und Untechnik ein. Ich glaube, dass es an fast keiner Stelle sich durchhalten wird. Ich stimme völlig mit Ihnen überein. Im mechanischen Bereich ein Exzenter operiert natürlich letzten Endes über Naturkräfte, aber es ist genauso ein logisches Prinzip, nämlich eine Umsetzung von Kräfteverteilung, das ich auf dem Reißbrett entwerfe, wie wenn ich einen Algorithmus schreibe. Also ich würde überhaupt keinen Unterschied an dieser Stelle ausmachen können. Das heißt, ich glaube, dass man an den meisten Stellen Schwierigkeiten kriegt, dort wirklich eine Trennung einzuführen. Oder man führt ein aus meiner Sicht völlig willkürliches Prinzip ein. Warum sollte ich ein Patent sozusagen gerade auf die Naturkräfte basieren? Was für mich dabei völlig rausfällt, ist die vermutlich ursprüngliche Intention, mal einen bestimmten Schutz im Sinne einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung oder sowas. Also das, was Sie eigentlich bei Ihnen, Ihre Koordinaten gut, schlecht sind. Und dieses ist für mich unabhängig von der Frage technisch und untechnisch. Auf der anderen Seite bin ich auch gegen Ihre Position, wir haben uns ja gestern schon darüber gestritten, so etwas wie am Beispiel RSA, weil das würde von meiner Sicht bedeuten, dass man jeden mathematischen Satz oder fast jeden mathematischen Satz patentieren könnte. Ich kann in RSA, und da ist es schon zum Beispiel sehr schwierig, von einem Algorithmus zu sprechen, wenn Sie die informatische Seite benutzen, muss ein Algorithmus, ist so die übliche Definition, die man im ersten Semester lernt, ein in Schritten aufgeteiltes Verfahren sein. Das ist zum Beispiel an der Stelle schon gar nicht gegeben, weil RSA benutzt eine Exponentiation, wobei nicht festgelegt ist, wie diese Exponentiation stattzufinden haben. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, zu exponentieren. Das wird im Prinzip freigestellt, genauso wie in sehr vielen anderen Dingen auch Teile freigestellt werden. Das heißt, Sie haben hier etwas, hier kommt das Phänomen rein, dass auch Algorithmen modularisiert sind. Das heißt, sie enthalten Bestandteile, die wieder eine Freiheit der Ausführung bedeuten. Wenn Sie also so RSA als Verfahren selber nehmen, dann kann ich Ihnen das praktisch als mathematischen Satz formulieren, der dann in den Ausführungsbestimmungen, wie mache ich das Einzelne, erst zu einem durchgezogenen Algorithmus wäre, wäre dann eben zum Beispiel ein PGP oder sowas implementiert worden ist. Also das heißt, wenn Sie so etwas nehmen, und ich stimme Ihnen sofort zu, es war eine tolle Idee dahinter, es ist eine sinnvolle Geschichte, es ist etwas, was sich bewährt hat, aber ich sehe keine Möglichkeit, das abzugrenzen von anderen mathematischen Sätzen, die vielleicht auch irgendwann mal eine Anwendungsmöglichkeit haben.
Ich glaube, ich bin da völlig einverstanden, dass man mit diese das mögliche Problem, das Sie beim RSA-Patent erwähnen. Ich glaube nur, man sollte das sehen im Zusammenhang mit den heutigen patentrechtlichen Bestimmungen. Da geht manchmal sehr vieles schief, aber es gibt eine es wird vom Gesetz vorgeschrieben, dass Patente genügend konkret sein müssen, damit sie nicht einen zu breiten Schutzbereich aufweisen. Also da kann ja manches schief gehen, aber andererseits kann man auch feststellen, dass zurzeit schon die gesetzlichen Normen dazu bestehen, damit es nicht passieren dürfte. Und das ist, ich meine, das wäre eher eine Aufgabe für den Richter und nicht für den Gesetzgeber. Vielleicht bin ich da ein bisschen idealistisch, aber ich glaube, das sollte man, wenn man eine Lösung sucht, dann sollte man die in dem Bereich suchen. Und eine andere Bemerkung ist, dass es gibt dann noch ein anderes Beispiel, wäre das Fast Fourier Transform. Also das war schon, ich glaube, in den Vereinigten Staaten ist das Patent nicht genehmigt geworden. Aber das wäre meiner Meinung nach, also das ist Fast Fourier Transform wäre auch ein Algorithmus, ein sehr konkretes Algorithmus, und es hat einen sehr praktischen Nutzen, weil es dann, wenn es benutzt wird, um die Daten zu verwerten, die versammelt werden bei der Ölforschung. Also, ich meine, das hat alle Merkmale von einem völlig mathematischen Algorithmus, und es ist auch völlig konkret, und es hat auch eine sehr praktische Anwendung, und also das gehört meiner Meinung nach auch in diesem Quadrant zu Hause. Oder sind Sie da auch anderer Meinung?
Bin ich auch anderer Meinung. Welchen Sinn hat das? Bleiben wir bei RSA. Rivest, Shamir und Edelman sind drei wohlbestallte Professoren, Mathematiker. Welchen Grund gibt es? Sie haben ein bestimmtes Problem gelöst, das ein Jahr vorher gestellt worden ist. Es ist ein sehr reizvolles mathematisches Problem gewesen. Es ist eine gleichwertig faszinierende Aufgabe gewesen, dass damals Diffie-Hellman und gleichzeitig Merkle dieses Problem überhaupt gestellt haben. Das fällt ja dabei auch raus. Warum sollte es auf Ihre Lösung ein Patent geben? Aus welchem Grund? Sie haben nichts anderes gemacht, als andere Mathematikprofessoren auch machen. Es wird ein Problem gestellt und Sie lösen es. Welchen Grund hatte es? Wer soll damit belohnt werden? Was soll damit geschützt werden, dass etwas, was in einer mathematischen Zeitschrift veröffentlicht wird, jetzt in irgendeiner Form belohnt wird? Ich würde einen bestimmten Schutz dran sehen, wenn es gegenüber Verzerrung oder proprietäre Geschichten, also dasjenige, was sozusagen die GPL versucht, da würde ich einen bestimmten Sinn sehen, aber dazu brauche ich kein Patent.
So, die Frage ist eigentlich, brauchen diese Leute Patente, um Geld zu verdienen, weil die doch ohnehin genügend Geld verdienen? Das ist eine ihrer Bemerkungen. Sie haben noch andere Bemerkungen. Das ist, glaube ich, auch eine häufig gestellte Frage. Ist das das Existieren des Patentsystems ist es eine Überlegung für Investoren. Und dann in dem Fall muss man sagen, ja, eben nicht. Die Leute, die haben das, die hätten das auch gemacht, vielleicht wenn es keinen Patentschutz nachher gäbe, dem die Leute die Möglichkeit gegeben hatte, das Idee zu vermarkten. Aber trotzdem habe ich die Idee, dass ich glaube, man sollte das nicht nur so direkt sehen, die Verbindung zwischen Investitionen und Entwicklungsarbeit. Weil es, ich glaube auch für Leute, die so in einer Universität arbeiten, ist ganz generell die Idee, dass es schon mal die Möglichkeit gäbe, dass es mal die Wahrscheinlichkeit, die Chance, dass man ein Patent bekommen könnte, das ist auch eine Motivation. Das ist auch eine Motivation für Entwickler. Also das ist für etwa nicht, also kein direktes Verband, also, aber doch schon ein bestimmtes indirektes Verband.
Das ist eine potenzierte Motivation, die wird erst erzeugt. Ich bekomme von der Hochschulverwaltung, ich bekomme E-Mails, ob ich mich darüber informieren will, wie ich denn am besten an Patente komme. Das wird mir sozusagen aufgedrängt. Und warum? Weil man natürlich in dem internationalen Verband in irgendwelchen Listen mit der Anzahl der angemeldeten Kartelle irgendwie ein bisschen nach oben rutschen will, weil das besser aussieht. Das ist doch eine sekundäre Produktion. Früher hätte kein Mathematiker irgendwie auf die Idee gekommen, seine Probleme unter diesem Gesichtspunkt zu lösen. Und ich bin im Falle von Rivers, Chamblain und Edelman also völlig überzeugt, auch dass das für sie praktisch überhaupt keine Rolle gespielt habe. Also das heißt, erst dadurch, dass diese Patentwelle eigentlich so anwächst, wird das überhaupt in vielen Bereichen zum Motiv. Das ist meine Ansicht. Also das heißt, es dreht sich gerade um, das Phänomen.
Gut, also die Einwände gegen Technik oder technische Erfindung als Abgrenzungskriterium oder Naturkräfte als Abgrenzungskriterium, weitgehend habe ich sie ja eigentlich auch schon vorweggenommen, weil ich eben glaube ich jedenfalls, weil ich eben sagte, dass nur in einem Teil der, dass es hier also mehrere, dass man das fein einteilen kann in mehrere Kriterien, zum Beispiel ob ich hier eine neue Naturkräftekausalität finde oder nicht, ob die Teil meiner Lehre ist. Und das war ja zum Beispiel bei dem von Ihnen gebrachten Beispiel offensichtlich nicht der Fall. Und das haben Sie ja selber in Ihrem Argument angeführt, dass das nicht der Fall war. Also Sie haben indirekt also in meinen Begriffen argumentiert. Die Begriffe, das war ja die Hypothese sicherlich sind die Modelle noch viel komplizierter und viel kaputter als, vor allem das Modell des Patents ist viel kaputter, als ich das da dargestellt habe. Und darauf könnte man ja kommen, indem man hier einige Beispiele anschaut, vor allem einige Ansprüche. Also nicht nur die Vorstellung RSA. Sie sind sicherlich Mathematiker, nicht wahr? Also einer, das ist aus dieser, es interessiert mich auch sehr, dass aus dieser Ecke der Mathematiker hat man sehr häufig die Argumentation gehört, dass das Modell überhaupt nicht passt. Also sehr bekannt hier ist die Argumentation des Herrn Newell von, das ist eines der ersten Mathematiker, the models are broken. Das ist auch einer dieser Artikel. Der argumentiert aber auch in seinem Artikel in der University of Pittsburgh Law Review, das ist 1986 einer der viel zitierten Artikel, er argumentiert dann auch, dass die Modelle eben aus verschiedenen Gründen besonders dort nicht passen, wo Abstraktion im Spiel ist. Und Sie haben ja auch eben RSA wieder einen Grund genannt, warum das bei RSA nicht passt, dann nämlich auch die Modularität des Algorithmus selber und wir haben deshalb bei unserer Testsuite, ob hier das Patentwesen irgendwo passt oder nicht oder ob für irgendetwas Patente angemessen sein könnten, haben wir also versucht, solche Parameter einzuführen, zum Teil auch so ähnliche, wie Sie eben genannt haben. Und ja, einer davon ist zum Beispiel auch die Modularität, also der Grad, in dem das, was ich hier finde, vielleicht nur als Teil von irgendwelchen viel komplexeren Gesamtsystemen einen Sinn hat. Und ein anderer ist auch der Nachahmungsaufwand. Zum Beispiel bei diesem RSA-Beispiel, was Sie eben beschrieben, könnte ich mir vorstellen, dass also auch die Herren RSA einfach aufgrund der Modularität und des Ganzen, was da noch alles drinsteckt, was nicht in dem Patent beschrieben ist, immer einen Vorsprung hätten, falls sie das kommerziell ausnutzen wollen. Sodass also der Nachahmungsaufwand relativ groß und der Erfindungsaufwand relativ gering ist. Also das ist halt, es gibt also immer einen Anreiz, sich als Erster mit diesen Dingen zu beschäftigen, denn es gibt noch so viele Seitenzweige, auf die man nur dadurch kommt, dass man sich richtig damit beschäftigt und dass man nicht einfach nachahmt, dass man halt so hier immer gut im Kurs im Geschäft ist. Und das sind alles, es gibt andererseits auf der anderen Seite der Skala gewisse Dinge, die schon ziemlich anders sind, wie dass ich irgendwie einen bestimmten Wirkstoff erarbeitet habe. Also inwieweit das wirklich ganz anders ist, könnte man noch überlegen. Aber hier hat man jedenfalls tendenziell so ein Wirkstoff, ein Produkt, eine Entwicklung und eine Formel und auf die vielen Modularitäten und Feinheiten dabei kommt es dann nicht so an oder die fallen nicht so ins Gewicht. Und das genauer zu untersuchen, das war so das, was ich mir hier gedacht hätte, was wir hier machen könnten. Insofern war mir das also sehr recht, diese Bemerkung.